Geliebte Geschwister in Christus Jesus, ein Wort des Herrn, die Entrückung der Gläubigen in Christus betreffend. Alle Wege Gottes sind in einem gewissen Sinn Geheimnisse für uns Menschen. Und niemand kann sie von sich aus verstehen. Gott muss sie uns enthüllen. Und die Heilige Schrift, sie zeugt davon, dass allein Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er führt uns zu den verborgenen göttlichen Schätzen seiner Weisheit und seiner Erkenntnis. Er ist das wahrhaftige Licht, das jeden gläubigen Menschen in diesem dunklen Weltgeschehen erleuchtet. Christus allein ist uns von Gott zur Weisheit gemacht. Menschliche Weisheit wird sich als Torheit bei Gott erweisen. Und ohne göttliches Licht wären wir wirklich armselige Menschen. Aber beachten wir, Gott hat in seiner Weisheit immer nur so viel von seinen künftigen Wegen enthüllt, wie es dem Verständnis seiner auserwählten Zeugen im Verlauf der Heilsgeschichte dienlich war. Nur vereinzelt gab er dem Propheten tiefere Einblicke in künftige Zeiten und in seine Vorhaben. Doch sie konnten diese nicht immer verstehen und zeitlich einordnen. Aber so hören und lesen wir, sie haben sich stets gehütet, darüber eigene Gedanken zu entwickeln. Aber Gottes Verheißungen gaben ihnen Kraft zur Ausdauer in all den Widrigkeiten des Lebens und den Verfolgungen durch ihre Mitmenschen. Sie harrten in der Gewissheit aus, dass alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Und zwar Ausdruck seiner Weisheit, seiner Kraft, die unser menschliches Verständnis oft übersteigen. Und all denen, die seinen Worten glaubten, denen waren auch die Verheißungen über das Erscheinen des göttlichen Retters von herausragender Bedeutung, sodass sie voller Sehnsucht nach ihrer Erfüllung ausschauten. Und dazu zählen auch die wegweisenden Aussagen im Buch Daniel, die einen zeitlichen Verlauf der zukünftigen Ereignisse erkennen lassen, nämlich das kommende Königreich der Himmel als nahe bevorstehend. Ja, unser Wort steht im Thessalonicher Brief. Die Thessalonicher hatten damals ihre grundlegenden Unterweisungen in der Synagoge aus den Schriften des Alten Testaments erhalten. Und das hat uns ja gestern Frank so ausführlich dargestellt, wie der Thessalonicher Brief geschrieben worden ist, was das für eine geschichtliche Umgebung war, wie Paulus nach Thessalonich kam, wie er dort aufgenommen wurde und wie er mit dieser Gemeinde so ein herzliches Verhältnis hatte. Die Synagoge war ja immer der Versammlungsort der Israeliten, in dem sie aus ihren heiligen Schriften lasen, um mit der Tora, dem Gesetz Gottes, vertraut zu werden. Und neben dem Gesetz wurden auch die Propheten gelesen. Und ihre besondere Aufmerksamkeit galt dabei den Zeugnissen, die auf das Erscheinen des Messias hinwiesen. Und auch Paulus suchte auf seinen Reisen, wie sie in der Apostelgeschichte berichtet werden, wenn möglich zuerst die Synagoge der Stadt auf. Und so war es ja auch in Thessalonich. Paulus und seine Mitarbeiter hatten während der zweiten Missionsreise nur eine kurze Zeit in Thessalonich das Evangelium Gottes verkündigen können. Paulus sprach zu seinen jüdischen Mitbürgern wie auch den nicht wenigen Griechen, die sich dieser Synagoge angeschlossen hatten. Dabei war es ihr Anliegen des Paulus und seiner Mitarbeiter, den Juden aus den Schriften den Beweis zu erbringen, dass Jesus der lange verheißene Retter ist. So lesen wir in Apostelgeschichte 16 und 17. Paulus unterredete sich mit den Thessalonicher an drei Sabbaten. Also 2 Wochen war er dort. Und über die Schriften, die er ihnen auftat und darlegte, dass Christus leiden und von den Toten auferstehen musste. Und er sagte, dieser ist der Christus, der Jesus, den ich euch verkündige. Und seiner Botschaft führte Paulus dann aus, daher sei euch bekannt, Männer, Brüder, dass euch durch diesen Jesus die Erlassung der Sünden verkündigt wird und von allem, von dem ihr im Gesetz des Moses nicht gerechtfertigt werden konnte, wird in diesem jeder gerechtfertigt, der glaubt. Und einige der Juden und eine große Zahl gottverehrender Griechen waren daraufhin zum Glauben an Jesus Christus geführt worden. Apostelgeschichte 17,4. Und aus der Unterrichtung, die die Thessalonicher in der jüdischen Synagoge erhalten hatten, war ihnen die Erwartung Israels nicht unbekannt. Damals hatten die Thessalonicher dem Fleisch nach, wie wir es von Paulus hören, keine Erwartung. Zu jener Frist waren sie nur Gäste der Bundesverheißungen Israels. Und sie waren überzeugt, dass der Tag des Herrn bald kommen würde. Paulus musste sie also aus den Schriften der Propheten nicht erst über den Tag des Herrn unterrichten. Mit den damit zusammenhängenden Zeiten und Fristen, die besonders vom Propheten Daniel angesprochen worden sind, waren sie bestens vertraut. Und der ereignisreiche Tag des Herrn, der da kommt wie ein Dieb in der Nacht, von dem viele Propheten gesprochen hatten, war ihnen bekannt. Und nun waren dort einige der Glaubensgeschwister verstorben. Was hat denn diese für eine Erwartung, wenn der Herr jetzt kommen würde? Beachten wir, und das ist wichtig, Gegenstand der Ausführung des Apostels Paulus ist nicht der Tag des Herrn. Darüber war von den Propheten genug gesagt worden. Es geht in diesem Brief darum zu schildern, was diesem Tag des Herrn und seines Zorns vorausgeht, was ihn noch aufhält, wie es im 2. Thessalonicher 2,6 steht. Und dazu hatte Paulus ein Wort des Herrn erhalten, das klar machte, was mit den Lebenden und Toten in Christus geschehen würde. Und mit Nachdruck gibt er dieses Wort des Herrn nun weiter. Wir sollten also deutlich festhalten, weil ja immer wieder die Meinung vertreten wird, Paulus habe den Thessalonicher den Tag des Herrn verkündet. Dazu hatte er keinen Auftrag, und wir lesen nichts davon in der Apostelgeschichte oder in seinen Briefen. Paulus schildert vielmehr das, was diesem Tag vorausgeht. Und es ist ein Wort, das bis damals verborgen gewesen war, wozu aber damals die Tür geöffnet wurde, bis Paulus später eine Verwaltung der Gnade und des Geheimnisses bekannt machen durfte, wie er es im Epheserbrief schreibt. Ja, die genaue Enthüllung über den Tag des Herrn erhielt zuerst der erhöhte Christus selbst von Gott. Er gab sie seinem Sklaven Johannes zur Bekanntgabe weiter. In der Enthüllung Jesu Christi, die Johannes niederschrieb, liegt das Nacheinander der gewaltigen Ereignisse klar vor uns. Und wo befindet sich die herausgerufene Gemeinde, wenn dieser Tag anbricht? Sie ist entrückt, verwandelt, dem Körper seiner Herrlichkeit gleichgestaltet, alle Zeit mit dem Herrn zusammen. Und das wurde den Thessalonichern damals erstmalig mitgeteilt. Der Tag des Herrn wird unmittelbar nach der Entrückung der Gemeinde beginnen. Er fängt an, bevor der Herr sein Königreich auf der Erde aufrichtet. Vor dem Zorn Gottes wird die herausgerufene Gemeinde, die Körperschaft Christi, aus der Welt entrückt, jedoch nicht aus eigener Kraft, sondern durch das Machtwort Christi. Und heute kennen wir, was den Thessalonichern damals noch unbekannt war, dass es für uns eine frühere Erwartung gibt, die Entrückung, eine Bergung aus des Zornes kommen, wie es 1. Thessalonicher 1,10 steht. Wir dürfen das Erscheinen des Herrn lieben, der in jedem Moment eintreffen kann, aber halten wir die rechte Reihenfolge fest. Paulus konnte sich in dem Bericht über die Entrückung der Gemeinde nicht auf die Schriften berufen, denn es war eine neue Enthüllung durch ein Wort des Herrn. Paulus und seine Mitarbeiter machten damals den Thessalonicher eine für sie und uns alle betreffende neue Erwartung bekannt. Wir sollten uns stets bewusst sein, dass die Erkenntnisse des Paulus über den Herrn und über das uns angehende Evangelium in der gegenwärtigen Verwaltung der Gnade allein auf Erscheinungen und Enthüllungen des Herrn zurückzuführen sind. Das kündigte sich schon bei seiner Berufung vor den Toren der Stadt Damaskus an, als der Herr zu ihm sagte: Dazu bin ich dir erschienen, dich zum untergebenen Gehilfen und Zeugen dessen zu bestimmen, was du wahrgenommen hast, wie auch dessen, womit ich dir noch erscheinen werde. Apostelgeschichte 26,16 berichtet das Paulus von sich. Die Enthüllungen des Herrn haben beim Apostel Paulus eine ganz besondere Bedeutung. Sein ganzes Evangelium ist eine Enthüllung, die sich direkt auf den Herrn bezieht. Er beansprucht ja ganz entschieden für sich, dass er es weder von einem Menschen noch durch Menschen, sondern durch eine Enthüllung Jesu Christi erhalten habe. Galater 1,12. Und der Inhalt seines ihm vom Herrn persönlich und speziell anvertrauten Wortes Gottes ist das in vorherigen Zeiten nie geoffenbarte Geheimnis der Körperschaft Christi, die aus allen Nationen gesammelt und für das Zusammensein mit dem Herrn Jesus Christus zubereitet wird. Und es ist der Eigenart seines Evangeliums durchaus entsprechend, dass ihm auch über den Ausgang, den diese herrliche, einzigartige Körperschaft gegen Ende dieses Äons aus der Welt nehmen soll, ein besonderes Wort des Herrn gegeben wird. Und diesem Wort gemäß schildert er nun die Vorgänge, die sich ereignen werden, wenn der Vater den Sohn senden wird, um die Seinen mit ihm zu führen, die zuvor in Tod und Sterblichkeit gefangen waren. Ja, diese Enthüllungen des Herrn bezüglich der entschlafenen Geschwister gab Paulus in seinen Briefen weiter. Kurze Zeit nach dem Thessalonicher Brief machte er den Korinthern das Geheimnis der Auferstehung bekannt, das sich den Worten des 1. Thessalonicher Briefs anschließt. Und damit werden die Segnungen Gottes unter dem Blickwinkel der Auferweckung und Lebendigmachung Jesu Christi weiter ausgeführt. Es heißt dort: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir, die bei seinem Kommen noch Lebenden, werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick beim letzten Posaunenstoß. Denn er wird posaunen, und die zu diesem Zeitpunkt Toten werden auferweckt werden, unvergänglich, und wir, die Lebenden, werden verwandelt werden, unvergänglich. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unsterblichkeit anzieht und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anzieht, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht. Verschlungen wurde der Tod im Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das 1. Korinther 15, 51 bis 57. Ja, das Wort, das Paulus den Thessalonichern vorher mitgeteilt hatte, war von großer Bedeutung. Die entschlafenen Heiligen aus Israel, die erst nach dem sichtbaren Erscheinen des Messias auf der Erde zu einem Leben im Königreich auferstehen, sind nicht die Ersten, die lebendig gemacht ihrem Messias und König begegnen. Es gibt eine andere Heilskörperschaft, deren Glieder eine frühere Erwartung haben. Das Wort des Herrn aus 1. Thessalonicher 4, das über die bisherigen prophetischen Aussagen hinausgeht, weist auf neue, bisher geheim gehaltene Wege und Handlungen Gottes hin. Ja, schon in einem Gespräch, das Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus geführt hatte, wird uns ja deutlich gemacht, dass es Gedanken und Wege Gottes gibt, für deren Bekanntmachung die Zeit reif werden muss. Damals sagte Jesus, wenn ich vom Irdischen zu euch sprach, also von dem für Israel verheißenen Königreich der Himmel, und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich vom Überhimmlischen zu euch spreche? Johannes 3, 12. Durch Paulus begann der Herr, die Tür zu neuen, zu größeren Segnungen der Gnade und Liebe Gottes zu öffnen, die nun allen Heiligen gelten, aus Israel und aus den Nationen. Und ihre besondere Bedeutung im Heilsratschluss Gottes wurde aber erst in der während der Gefangenschaft des Apostels geschriebenen Briefen ausführlich dargelegt. Es geht in der Botschaft, dem Apostel der Nationen Paulus aufgetragen ist, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dieses Wort des Herrn im Thessalonicher Brief zeigt uns die Wege und Segnungen Gottes in Christus auf. Das Wort gründet sich auf Christi Gehorsamsweg auf der Erde bis hin zum Tod am Kreuz, sowie seine Auferstehung und Lebendigmachung durch Gott. Die damals noch unbekannten Enthüllungen sind Teil des Geheimnisses Gottes und des Vaters Christi, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Darin erschließen sich auch alle Wege und Taten Gottes seit Anbeginn der Schöpfung bis hin zur Unterordnung und Aussöhnung des Alls, indem er durch das Blut seines Kreuzes Frieden macht. Und zu diesen bis dahin verborgenen Wegen Gottes wird im 1. Thessalonicher Brief die Tür zu diesen segensreichen Erkenntnissen aufgeschlossen. Dass der Herr Jesus, der selbst keine Sünde in seinem Leben kannte, die Sünde der Welt auf sich genommen hat und damit für alle Menschen am Kreuz auf Golgatha zur Sünde gemacht, um unseretwillen gestorben ist, das ist die frohmachende, gnadenreiche Botschaft, die Paulus damals verkünden durfte. Durch ihn, durch Christus, ist damit unser aller Schuld und Sünde gesühnt. Und seinem Sterben folgte seine durch Gott bewirkte Auferstehung. Und diese beiden Ereignisse sind nicht zu trennen. Nur zusammen bilden sie die Grundlage für die Rettung der gesamten Menschheit. Jesus Christus wurde um unserer Kränkungen willen dahingegeben. Der Gerechte starb für die Ungerechten und um der Rechtfertigung der Sünder auferweckt. Römer 4, 25. Das bedeutet, unsere Sünden brachten ihm den Tod. Gottes Gerechtigkeit war nun Genüge getan. Und der Weg für seine Auferstehung war frei. Und das bedeutet, dass seine Auferweckung die Bestätigung der Tatsache unserer Rechtfertigung von Seiten Gottes ist. Wir sind in ihm Gottes Gerechtigkeit geworden. 2. Korinther 5, 21. Und ebenso wie Tod und Auferstehung beim Werk des Herrn untrennbar zusammengehören, so gilt nun auch für alle in Christus Glaubenden. Wenn wir aber zusammen mit Christus starben, dann glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden, wissend, dass Christus auferweckt aus den Toten nicht mehr stirbt. Der Tod ist nicht mehr Herr über ihn, denn was er starb, das starb er der Sünde ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott, also auch ihr. Römer 6, 8 bis 10. Tod und Auferstehung können nicht voneinander getrennt werden. Und so ergeht an uns die frohe Botschaft, diesen Glauben auszuleben. Rechnet damit, dass ihr selbst der Sünde gegenüber tot seid, aber lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, 11. Und auf diesem Fundament gründet das Wort der Auferstehung aller in Christus Entschlafenen mit einer ganz einfachen Entsprechung. So wie Jesus starb und auferstand und für Gott lebt, so wird dies auch mit allen an ihn Glaubenden sein. Wie er, so auch wir. Denn wenn wir glauben, dass Jesus starb und auferstand, so wird auch Gott die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Welch ein glückseliges Rechnen des Glaubens. Da, geliebte Geschwister, die Thessalonicher trauerten um einige ihrer Glaubensgeschwister, die verstorben waren. Und der Apostel Paulus führte sie unter Hinweis auf das sichtbare Kommen des Herrn für Israel zu einer neuen zeitlichen Ordnung der Erwartung. Unsere Erwartung wird früher eintreffen als die des Volkes Israel, nämlich vor dem Zorn. Oder wie es wörtlich heißt, der uns aus des Zornes kommen wirkt. Für Israel gilt nach dem Propheten, wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit sichtbar auf die Erde kommt, um das dem Volk verheißene Königreich aufzurichten, werden zuerst die noch lebenden gläubigen Israeliten ihrem Herrn begegnen. Die bis zu diesem Zeitpunkt verstorbenen Gläubigen aus Israel werden erst danach, nämlich 75 Tage später, auferweckt und mit ihrem Messias vereint, wie aus Daniel 12 zu erfahren ist. Und dies war aus dem Prophetenwort Israels den Gläubigen in Thessalonich bekannt. Und dagegen setzte Paulus nun eine neue Erwartung für die Gläubigen in Christus, und zwar durch ein direktes Wort des Herrn. Darin werden die Wahrheiten über die in Christus Entschlafenen und die lebenden Heiligen enthüllt. Das Erscheinen des Herrn zur Vereinigung mit den berufenen Gläubigen seiner Körperschaft, die nach Gottes Vorsatz überhimmlische Segnungen und Aufgaben haben, verläuft anders. Die zu diesem Zeitpunkt lebenden Gläubigen werden keinesfalls die vorher Entschlafenen überholen. Denn die Toten in Christus werden zuerst auferstehen in Unvergänglichkeit. Und darauf werden die noch auf der Erde lebenden Gläubigen in Christus zusammen mit den Auferstandenen verwandelt werden, indem sie Unsterblichkeit anziehen und beide Gruppen zugleich und zusammen dem Herrn entgegengerückt. Das bedeutet, dass die Verstorbenen in Christus zuerst betroffen sind. Darauf werden sie zusammen mit den noch Lebenden mit ihrem Herrn und Haupt vereinigt. Dabei müssen wir diese zwei Heilskörperschaften auseinanderhalten. Erstens, die aus allen Völkern, einschließlich Israels, kommenden Glieder der Körperschaft Christi. Sie haben eine frühere Erwartung, wie Paulus das im Epheser 1, 11 und 12 ausdrückt. Sie besitzen ein Bürgertum in den Himmeln, Philipper 3, 20. Und die Begegnung mit ihrem Herrn und Haupt wird von der Welt nicht wahrgenommen werden. Darauf weist dieser Brief an die Thessalonicher erstmals hin. Das ist die eine Heilskörperschaft und die andere, das sind die Heiligen aus Israel, denen seit vielen, vielen Jahrhunderten Verheißungen auf ein irdisches Königreich unter der Herrschaft ihres Messias gegeben sind. Und sie treten gemeinsam mit ihrem Herrn auf dem Ölberg vor den Toren Jerusalems, der Welt in Erscheinung, sichtbar vor allen Menschen. Offenbarung 1, 11, 12 und Zacharja 14, 5, 14, 4 und 5 als Beispiel. Und nur wenn wir diese beiden Heilskörperschaften und ihre unterschiedlichen Aufgabengebiete im Ratschluss Gottes auseinanderhalten, dann können wir die Aussagen im Thessalonicher Brief recht verstehen. Die Gläubigen der herausgerufenen Gemeinde der Körperschaft des Christus, sie sind seine Vervollständigung, damit er das All in allem vervollständige. Und möge uns diese Erwartung stets eine glaubensvolle Gewissheit sein. Der Herr selbst, so lesen wir in unserem Text, leitet dieses Ereignis ein und führt es durch. Denn der Herr selbst wird mit dem Befehlsruf, mit der Stimme des Botenfürsten und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also keine mächtigen Boten und Fürstlichkeiten inmitten der Überhimmlischen werden hier tätig, sondern der Herr selbst, der zu Rechten Gottes erhöhte. Denn es geht letztlich um ihn selbst, um seine Vervollständigung durch die herausgerufene Gemeinde. Welche weisheitsvollen Wege Gottes wären darin offenbar. Wir dürfen voller Erwartungsfreude Ausharrende sein, solange wir auf der Erde im Schatten des Todes leben. Ja, zur Verwirklichung dieses ersten Schrittes der Lebendigmachung der Menschheit kommt der Herr selbst. Erstens mit dem Befehlsruf, zweitens mit der Stimme des Botenfürsten und drittens mit der Posaune Gottes vom Himmel herab. Damit erhalten wir einen Einblick in seine Vollmacht und die alles übersteigende Größe seiner Kraft. Der Herr kommt mit dem Befehlsruf. Das ist der Befehlsruf dessen, der einsprach, es werde Licht und es wurde Licht. Er kommt ausgestattet mit der höchsten göttlichen Vollmacht und Autorität, der niemand und nichts zu widerstehen vermag. Es ist der Befehl dessen, den der Vater liebt, der Leben in sich selbst hat, in dem die gesamte Vervollständigung der Gottheit körperlich wohnt und der wie sein Vater auferweckt und lebendig macht, wen er will. Und darum werden auch alle, an die an jenem Tag sein Befehlsruf ergeht, ob sie dann leben oder verstorben sind, augenblicklich Kraft seines Wortes ihm Folge leisten. Er kommt mit der Stimme des Botenfürsten, dem alle anderen Boten Gottes unterstehen. Als der Herr nach seinem Weg der Erniedrigung auf der Erde bis zum Schandfall des Kreuzes auferweckt worden war, hat er sich triumphierend zur Rechten der Majestät in den Höhen niedergesetzt, um so viel besser geworden als die anderen Boten, zu denen ja auch Michael und Gabriel zählen. Denn sein Vater hatte ihm bezeugt, mein Sohn bist du. So lesen wir es im Hebräerbrief im 1. Kapitel. Und in dieser erhabenen Stellung wird er vom Himmel herabkommen und alle Glieder seiner Körperschaft werden seine Stimme hören. Er kommt mit der Posaune des lebendigen Gottes vom Himmel herab, um ihren Ton erschallen zu lassen, der überall von den Seinen zu vernehmen ist. Ja, die Posaune Gottes, das ist die Posaune des allmächtigen Unterordners. Dahinter steht die alles durchdringende Kraft und Allmacht des einen unsichtbaren, lebendigen Gottes. Ja, diese Posaune ist keine der Gerichtsposaunen, wie sie von göttlichen Boten in der letzten Jahrwoche dieses Äons geblasen werden und die Tod und Verderben über die Erde ankündigen. In Offenbarung 8 zu lesen ist, es ist die Posaune Gottes, die der Herr vom Himmel herabsteigend mit sich führt. Und er ist als einziger vom Vater bevollmächtigt, lebendig zu machen. Und er lässt sie ertönen, um zuerst alle in ihm Entschlafenen in Unvergänglichkeit, in neuen geistlichen Körpern auferstehen zu lassen. Ja, weil diese Toten in Christus während ihres Todeszustands kein Bewusstsein hatten und ihnen nicht bekannt ist, wie viel Zeit seit ihrem Ableben vergangen ist, wird es ihnen scheinen, als ob dem letzten Augenblick ihres irdischen Lebens sofort der erste Augenblick ihres neuen Lebens folgt. Und damit stimmen auch die Aussagen aus dem 1. Korintherbrief im Kapitel 15 vollends überein. Da heißt es auch, die Entschlafenen zuerst, die Toten zuerst in geistlichen Körpern, darauf werden die zu diesem Zeitpunkt noch lebenden Glieder der Körperschaft Christi verwandelt und in Unvergänglichkeit und Unsterblichkeit eingekleidet. Sie bedürfen dieser Verwandlung. Und damit werden dann alle an des Herrn herrlicher Lebensfülle vollen Gesegneten Anteil haben. Das geschieht alles gemäß der Wirksamkeit, der Gewalt, der Stärke Gottes. Und da dürfen wir uns an das Gebet des Paulus aus Epheser 1 erinnern. Darin bittet er unter anderem um geistliche Weisheit und geistliche Enthüllung, dass wir doch die Kraft erkennen mögen, die in Christus gewirkt hat, als Gott ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten inmitten der Überhimmlischen setzte. Und diese Kraft ist auch für uns, die wir glauben. Welch kraftvoller Zuspruch! Die in uns wirkende Kraft Gottes befähigt uns, sie allein, dass wir das Erscheinen des Herrn stets lieben, dass wir uns in der Erwartung der Herrlichkeit Gottes rühmen können, dass wir zu jeder Zeit die Bereitschaft haben, ihm zu begegnen. Ja, die Glieder der Körperschaft Christi werden gemeinsam in Wolken entrückt, dem Herrn entgegen in die Luft. Sie werden nicht, wie oft angenommen wird, von Wolken eingehüllt sein, um den Blicken der zurückgebliebenen Menschen entzogen zu werden. Im Grundtext steht das Wort Wolken ohne Artikel und der Zusammenhang legt nahe, dass die Gläubigen selbst diese Wolken bilden werden. Und das weist darauf hin, dass wir nicht einzeln sondern in Gemeinschaft, bildlich gesprochen, in Wolken entrückt werden. Und diese Worte haben bei den Thessalonichern in all ihrer Drangsal Freude ausgelöst. Und wie viel Zuspruch haben sie in den seit dem vergangenen Jahr fast 2000 Jahren all denen vermittelt, die in ihrem Leben Einengungen erduldeten und dennoch erwartungsvoll auf diesen kommenden Herrn und seine Herrlichkeit ausgerichtet waren und darüber gestorben sind. Diese Worte gehören zu den trostreichen Verheißungen des Evangeliums. Lasst sie uns immer wieder neu mit dankbarem Herzen hören. Denn die Zeit seines Erscheinens ist nahe, wenn der Herr der herausgerufenen Gemeinde all die Seinen, seine Körperschaft mit seinem Befehlsruf und der Stimme des Botenfürsten und der Posaune Gottes empfangen wird, damit sie alle Zeit mit ihm zusammen sind. In der Luft, nicht auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, geschieht für die erwartende Gemeinde das Zusammentreffen mit ihrem verherrlichten Haupt. Die herausgerufene Gemeinde hat mit ihm ihren Platz vor jenen Ereignissen, die die Erde betreffen, in den himmlischen Regionen, in denen heute ja noch die Fürsten und Obrigkeit dieses Äons die Finsternismächte sind. Und aus jenen Räumen werden sie erst zu Ende dieses Äons auf die Erde hinabgestoßen. Darum ist es durchaus unserer überhimmlischen Berufung entsprechend, dass die Begegnung mit dem Herrn in der Luft stattfindet, von wo aus ja seither der Lauf dieser Welt kontrolliert worden ist. Jetzt, wer die Lufthoheit hat, der hat auch das Sagen. Da müssen aber noch ganz andere Mächte und Kräfte wirksam werden, bevor in der Geschichte auf der Erde ein durchgreifender Wandel stattfinden wird. Und so werden wir dann mit dem Herrn alle Zeit zusammen sein. Das ist ein beim Herrn sein nicht nur im Geist des Glaubens, wie es ja jetzt schon unser Vorrecht ist, sondern im Zustand vollendeter Herrlichkeit, unvergänglicher geistlicher Körper, ungetrübter Gleichgestalt mit ihm, dem herrlichen Haupt seiner Körperschaft, die seine Vervollständigung ist. Da reichen menschliche Worte kaum aus, das angemessen zu beschreiben. Unsere Heimat ist dort, wo unser Bürgertum ist, in den Himmeln, woher wir auch den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus. Inmitten der Überhimmlischen sind unsere Segnungen. Dort werden wir alle, die bis heute Entschlafenen in Christus und die heute noch lebenden Gläubigen in Christus, mit dem Herrn alle Zeit zusammen sein. Dann wird sichtbare Realität. Ihn gibt er als Haupt über alles, der herausgerufenen Gemeinde, die seine Körperschaft ist, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Und wir sind in ihm vervollständigt. Wir wissen uns in dem Geliebten begnadet. Und deshalb dürfen wir diese Worte der Erwartung in unseren Herzen voller Glauben bewegen. Und auch für unseren irdischen Wandel haben wir ja wunderbare Verheißungen für die heutige Zeit. Wir dürfen alle Zeit mit jeder Sorge und allem, was uns irgendwie bedrücken will, vor Gott kommen. Ja, er fordert uns gerade dazu auf, dies zu tun, im Philipper 4, 4 bis 7. Im Römerbrief wird uns zugesprochen, dass Gott denen, die Gott lieben, alles zum Guten zusammenwirkt, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Diese Verheißungen, die machen uns große Freude und wir dürfen den Frieden Gottes in unserem Herzen haben. Da will ich frohmachender Zuspruch. Aber jeder geistliche Zuspruch, der uns aus Gottes Wort zufließt, gehört uns nicht allein. Nicht allein, um ihn in unseren Herzen einzuschließen. Deshalb spricht Paulus zum Schluss, sprecht euch einander zu mit dem Zuspruch, mit dem euch von Gott in aller Drangsal zugesprochen worden ist. Da ihm aber, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der über alle Maßen mehr tun kann, über alles hinaus, was wir erbitten oder erdenken können, ihm sei die Verherrlichung in der herausgerufenen Gemeinde und in Christus Jesus für alle Generationen des Äons der Äonen. Amen.